Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
Wir kommen hier bei uns im Bully-Special in der Vorschau zum ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison. Jetzt bereits schon zu unserem vorletzten Take und die Partie, die lautet Eintracht Frankfurt gegen die TSG Hoffenheim. Bei mir heute als Gast in unserem neuen Format. Wir werden nicht mehr wie gewohnt in den letzten Jahren 18 Gäste immer zu den 18 Teams haben. Wir haben uns überlegt, wir holen uns nur noch einen Gast. Dafür kann der aber aufgrund seiner Expertise einfach über alles reden. Ja, wir könnten wahrscheinlich auch über Stricken reden. Max vom Rasenfunk könnte auch dazu was sagen.
Ja, hallo. Ich weiß nicht. Immer mal wieder eine fallen lassen, glaube ich. Ja, eine aufheben, klar. Eine fallen lassen. Keine Ahnung.
Ja, mehr hätte ich jetzt auch nicht gewusst, aber es klang auf jeden Fall schon mal sehr groß. Zum Glück ist deine Expertise in Sachen Fußball viel größer und deswegen bist du ja auch jetzt bereits schon bis zum achten Take vorangekommen. Eintracht Frankfurt gegen die TSG Hoffenheim. Unser Thema ist erste Sonntagsspiel in dieser neuen Saison. Ja, die Frankfurter, wir sprachen vorhin schon drüber, ne? Wenn man im DFB-Pokal in der ersten Runde ausscheidet, kann man durchaus in der Europa League trotzdem noch ins Halbfinale kommen.
Ja, da kann man doch immer ins Halbfinale kommen, wenn man Eintracht Frankfurt heißt. Ich würde tatsächlich einschränken, das geht, glaube ich, tatsächlich nur bei der Eintracht. Also da ist das möglich.
Jetzt ist man in dieser Saison natürlich auch wieder Europa League-Qualifikation. Man ist ja gerade heute, wir nehmen übrigens am Donnerstag auf, ich weiß gar nicht, wie es jetzt steht. Auf jeden Fall spielt man ja auch jetzt schon wieder Qualifikation. Angenommen, oder ich gehe mal ganz stark davon aus, sie kommen weiter. Ist die Erwartungshaltung zu hoch in der Europa League jetzt nach dieser letzten Saison?
Weiß ich nicht. Also es steht jetzt nach 80 Minuten 1-0. Das wird dann in der Addition mit einem 6-0 gegen den FC Vaduz dann doch reichen. Ich weiß das gar nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass es bei Eintracht Frankfurt einen großen Unterschied gibt zwischen der Sicht von Leuten wie uns auf Eintracht Frankfurt und von Eintracht-Fans auf Eintracht Frankfurt. Ich glaube, dass es da wahrscheinlich unterschiedliche Erwartungshaltungen gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Erwartung von Menschen, die in der letzten Saison einfach mit Staunen in den Augen verfolgt haben, was die SGE da gemacht hat, dass die höher an die Eintracht ist als von den tatsächlichen Fans, um es jetzt mal so zu nennen, die einfach schon seit Jahr und Tag ihre SGE verfolgen und halt auch schon wirklich sehr häufig erlebt haben, wie schnell da die Luft raus sein kann. Ohne, dass ich jetzt sagen würde, dass das passiert, aber ich glaube einfach, dass die deshalb sehr viel nüchterner und gelassener mit Frankfurt in dieser Saison umgehen, auch mit den ganzen Abgängen, die sie jetzt zu verkraften haben, als dieses erweiterte Umfeld.
Was passieren kann, wenn die Euphoriewelle raus ist, haben wir auch so ein bisschen gesehen nach dem Aus in der Europa League in der letzten Saison noch. Ich meine, ja, man kann natürlich sagen, okay, ey, ihr wart im Halbfinale irgendwie, egal wo ihr jetzt hinkommt, aber man wollte sich ja trotzdem noch qualifizieren für die Europa League und schon lief es aber auch in der Bundesliga nicht mehr. Also so ein bisschen getragen von der Euphoriewelle und dann doch auch ganz schön platt.
Ja, absolut. Und das hat natürlich auch nicht nur mit mentalen Aspekten zu tun, sondern halt auch mit einem Fakt, nämlich der Kadertiefe. Also in der letzten Saison ging Eintracht Frankfurt sowohl zum Ende der Hinrunde hin, fand ich persönlich zumindest, als auch dann in der Rückrunde auf der letzten Rille. Und dann kam halt noch dieses mentale Ding mit dazu, dass du auch im Elfmeterschießen gegen Chelsea ausscheidest, obwohl du auch noch Chancen in der Verlängerung hattest. Das war halt besonders bitter zu schlucken. Und dann haben sie zu Hause gegen Hertha eben einfach mal kein Dreier geholt, sondern verloren. Und da ging es dann so ein bisschen dahin. Letztlich kann man sich ja bei Mainz 05 bedanken, dass man noch irgendwie in die Europa League gekommen ist. Und ich glaube aber, dass es nicht nur eben etwas mit Euphorie und dann ausbleibender Euphorie zu tun hat, sondern auch damit, dass die Eintracht in der letzten Saison ein unglaublich fragiles Gebilde war. Und es ist eigentlich ein Wunder, dass sich von all den wichtigen Spielern für die SGE nur Sebastian Haller länger verletzt hat. Und dass alle anderen, vor allem Kostic und Da Costa, für die es einfach keinen Ersatz im Kader damals gab, dass die fit geblieben sind und dass die so lange dieses Rad am Rollen halten konnten. Und dem ist man ja jetzt auch in dieser Saison begegnet. Also da hat man ja durchaus seine Schlüsse draus gezogen. Also nicht nur, dass man jetzt Martin Hinteregger jetzt fest verpflichtet hat, sondern man hat jetzt eben auch noch fürs zentrale Mittelfeld mit Djibril Sow und mit Dominic Kor zwei Spieler geholt, die natürlich eine Qualität haben. Und du hast eben mit Erik Durm jetzt zum Beispiel noch einen weiteren Linksverteidiger im Kader und mit Timothy Chandler ja noch so einen heimlichen Neuzugang. Der war in der letzten Saison ja fast komplett verletzt. Das heißt, in diese Saison gehst du eben nicht mit dieser vergleichbaren Situation, dass es gewisse Spieler gibt, denen gar nichts passieren darf, sondern du hast jetzt Backup-Lösungen, die ein bisschen näher an dem Niveau der ersten Wahl sind, um es jetzt mal so auszudrücken.
Gut, dazu hat man vielleicht auch einfach in der letzten Saison durch den Halbfinaleinzug auch ein bisschen Geld verdient, um sich das vielleicht auch jetzt einfach leisten zu können, ne? Um sich da auch so ein bisschen zu etablieren in dieser Ebene, möchte ich mal sagen.
Klar, und dafür wäre jetzt auch die Europa-League-Qualifikation unheimlich wichtig. Also das hat wirtschaftlich eine sehr wichtige Bedeutung, weil man hat natürlich auf dem Papier, hat die Eintracht sehr viel eingenommen. Luka Jovic für kolportierte 60 Millionen zu Real, Sebastien Haller für kolportierte 40 Millionen zu West Ham. Da ist natürlich einiges an Geld vorhanden. Der Theorie nach stehen da jetzt 100 Millionen Euro. Jetzt hat aber Freddy Bobic schon mal so durchklingen lassen, naja, also nach Abzug aller Zahlungen, die wir sonst noch an vorherige Vereine und so weiter machen mussten, bleibt da eher die Hälfte von übrig. Und dann gucken wir, was hat die Eintracht bisher nach dem, was man so auf transfermarkt.de zusammenrechnen kann, investiert. Aha. Die haben 57 Millionen investiert und haben angeblich ein bisschen mehr über 100 Millionen Euro eingenommen. Das heißt, eigentlich diese Hälfte, die bleiben soll, hat die Eintracht auch schon investiert. Also das sage ich jetzt mal, um die Relation so ein bisschen in den Fokus zu rücken. Die Eintracht wird mutmaßlich noch etwas tun auf dem Transfermarkt. Gerade im Stürmerbereich sollte sich eigentlich noch was tun. Wir können jetzt aber eigentlich nicht erwarten, dass da jetzt 20, 30, 40 Millionen Euro fließen. Würde mich zumindest wundern, von außen betrachtet, als jemand, der einfach nur die Zahlen sieht und das sieht, was Freddy Bobic gesagt hat, glaube ich, dass die Eintracht jetzt finanziell nicht mehr die großen Sprünge machen wird, sondern wir werden halt Neuzugänge sehen, die halt eher so Kategorie Dejan Jovelic sind, der für 4 Millionen von Roter Stern Belgrad gekommen ist. Irgendwie so in dieser Preisklasse 4 bis 10 Euro. Und dann hängst du halt davon ab, haben wir weiter unser goldenes Händchen auf dem Transfermarkt. Das lief in der Vergangenheit wunderbar. Da hat sich Freddy Bobic ein Denkmal in Frankfurt errichtet. Aber wir haben halt auch schon gesehen, dass man auch einfach aus verschiedenen Gründen auch mal Pech haben kann. Also erinnern wir uns an Werder Bremen. Das waren die gefeierten Transferhelden. Und dann gab es Carlos Alberto. Ohne dass ich jetzt ihm da einen Stempel aufdrucken möchte, aber sehr viel investiert, sehr wenig zurückgekommen und auf einmal ging es dahin bei Werder. Also es kann sehr schnell gehen und ich glaube eben, dass dieses innere Umfeld, die Fans der Eintracht, die da auch wirklich immer mitreisen und die im Stadion sind, die sehen das ganz genau. Die wissen auch, was das bedeutet hat in der letzten Saison und was es in dieser Saison bedeuten könnte, nochmal Europa League zu spielen. Und ich glaube, dieser erweiterte Umfeldkreis, der glaubt eher, naja, jetzt müssten sie ja auf jeden Fall in die Europa League kommen und wenn die dann erstmal spielen, dann werden die schon ins Viertelfinale wieder kommen.
Ja. Ja. Ja, schauen wir mal auf den Gegner am ersten Spieltag. TSG Hoffenheim, jetzt also ohne Julian Nagelsmann, der auch in seiner Abschlusssaison nicht mehr so überzeugen konnte wie die Jahre zuvor. Am Ende für die Hoffenheimer nur Platz 9. Nagelsmann jetzt weg, jetzt neuer Trainer Alfred Schreuder, der allerdings als Co-Trainer bei Hoffenheim auch schon viele Jahre Erfahrung hatte, war jetzt zuletzt noch bei Ajax Amsterdam als Co-Trainer unterwegs. Jetzt also auf dem Chefsessel. Ist man in Hoffenheim jetzt nach diesem einen Jahr, wo ja schon klar war, Julian Nagelsmann wird gehen, auch so ein bisschen froh, dass er jetzt weg ist?
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also man hört natürlich die Geschichten jetzt von Spielern, die auch schon ein bisschen genervt gewesen wären von manchen Verhaltensweisen von Julian Nagelsmann, von bestimmten Trainingsübungen und so weiter und so fort. Die hörst du aber immer, wenn ein Trainer geht, der länger irgendwo war. Also ich weiß es nicht, ob ich da auch so mitgehen würde, dass man in der letzten Saison schon gesehen hat, Julian Nagelsmann wäre jetzt über irgendeinen Zenit hinaus, also jetzt bei der TSG oder es wäre jetzt gut, sich zu trennen. Ich weiß nicht, da sträubt sich so ein bisschen in mir der Analytiker gegenüber dem emotionalen Max Ost. Und der Analytiker sieht einfach, dass das eine statistische Ausnahmesaison war für Hoffenheim. Die hätten also mindestens Europa League spielen müssen, hätten die eine statistisch normale Saison gespielt, dann wären die in die Champions League gekommen. Die hatten einfach von ihren Expected Points her, also von den Punkten, die sie hätten gewinnen müssen, wenn man sich einfach anguckt, aus welcher Situation heraus haben sie aufs Tor geschossen, wie wahrscheinlich ist es, dass so ein Schuss reingeht und dann kann man eben die sogenannten Expected Goals errechnen und daraus kann man dann eben ableiten, wenn wir jetzt ein Spiel in der Statistik einfach 1 Million Mal spielen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es gewinne, dass ich es verliere, dass ich unentschieden spiele. Das aufaddiert, ergibt dann die Expected Points. Und da war die TSG aus Hoffenheim am Ende auf Rang 3, wenn ich mich richtig erinnere, in der letzten Saison. Und dann kann es eigentlich keine so schlechte Saison gewesen sein. Es war eher eine sehr außergewöhnliche Saison, dass die einfach verdammt nochmal ihre Chancen nicht verwertet haben. Deswegen würde ich da ehrlich gesagt gar nicht so mitgehen mit dem, dass es jetzt notwendig war, die Trennung. Ich finde, dass Julian Nagelsmann, dass sowohl die Mannschaft als auch der Trainer das bemerkenswert gut gemacht haben dafür, dass schon klar war, dass es am Ende der Saison auseinandergeht. Das hat man auch schon ganz anders gesehen. Und trotzdem könnte es jetzt so sein, jetzt steche ich meine eigenen Argumentationen von hinten in den Rücken, dass es gut ist, dass jetzt ein neuer Trainer kommt.
Ja, das glaube ich allerdings auch. Wie es ganz gut funktionieren kann, haben wir in Frankfurt gesehen mit Kovac.
Ja, genau. Und da haben wir ja auch so ein bisschen gesehen, dass sich da auch die Spielidee ein bisschen geändert hat. Das ist ja durchaus auch eine Parallele, die man ziehen kann. Also jetzt nicht gleich, also ist jetzt nicht so, dass Niko Kovac so spielen hat lassen wie Julian Nagelsmann oder umgedreht und vice versa. Aber genau, es wird sich jetzt auch in Feinheiten etwas am Spiel verändern. Man wird mit mehr Tempo über die Flügel noch kommen würden. Schröder wird wahrscheinlich mit inversen Flügelspielern spielen lassen, also sprich auf der rechten Seite einen Linksfuß, nennen wir ihn einfach mal Arjen Robben, und auf der linken Seite einen Rechtsfuß, nennen wir ihn einfach mal Franck Ribéry, dann wissen wir alle, was damit gemeint ist. Also sprich, wir haben dann Flügelspieler, die nach innen ziehen. Die Außenverteidiger werden vermutlich eine ganz andere Rolle spielen als noch unter Nagelsmann. Also es wird nicht so sein, Nico Schulz war da ja so ein bisschen der Go-To-Guy, der immer geschickt wurde für Pässe hinter die Linien. Das wird wahrscheinlich jetzt gar nicht so sehr im Fokus sein. Deswegen könnte es auch sein, dass man diesen Nico Schulz-Transfer gar nicht so merklich spürt, wie man eigentlich meint, wenn man mal auf die letzte Saison spielt. Also da wird sich schon ein bisschen was verändern. Es kommt auch mit Robert Skov, hat man auch einen Spieler mit dazu bekommen, beziehungsweise Sko wird er wohl ausgesprochen, habe ich mir sagen lassen, der unheimlich torgefährlich von außerhalb des Strafraums ist. Also der ist generell torgefährlich. Er war in der letzten Saison mit 30 Toren und 10 Vorlagen in 34 Spielen sowohl dänischer Top-Torschütze als auch dänischer Top-Scorer. Mhm. Nicht so schlecht, würde ich sagen. Und dann hat er noch 16 Tore von außerhalb des Strafraums erzielt. Es gab in der ganzen letzten Saison keine einzige Bundesliga-Mannschaft, die insgesamt 16 Tore von außerhalb des 16ers erzielt hat. Also es würde mich wundern, wenn Hoffenheim im Jahr 2019, 2020 so aussähe wie im Jahr 2018, 2019. Und ich glaube, dass beides gut sein kann.
Ja, also ich glaube, da habe ich jetzt schon auf jeden Fall Lust auf das Spiel und hoffe natürlich auf viele Tore außerhalb des Strafraums.
Ja, also. Das könnte wirklich sein. Da bin ich mal gespannt, was die Sechser dagegen machen.
Also wir sollten ungefähr ein halbes Tor rein statistisch, sollten wir schon sehen, außerhalb des Strafraums.
Ja. Außer die Chancenverwertung geht so weiter wie im letzten Jahr. Dann sehen wir natürlich nichts auf Hoffenheimer Seite.
Dann wird es schwierig. Was dürfen wir erwarten? Eintracht Frankfurt natürlich mit dem Vorteil, schon längst in ihrem Spielbetrieb zu sein.
Ja, das könnte natürlich tatsächlich der entscheidende Vorteil in diesem einen Spiel sein. Ich glaube auch, dass Frankfurt weiter sehr heimstark sein wird. Deswegen, jetzt hätte ich fast 2-1 getippt, aber das ist ja super langweilig. Das machen wir natürlich nicht hier an dieser Stelle. Jetzt, dann würde ich 3-2 tippen. Also da könnte schon was passieren in der
Partie. Ja, ich glaube, also Hoffenheim ist ja auch durchaus gern mal, ich weiß gar nicht, ich glaube gegen Wolfsburg war das gerne mal, dass man so 5-4 oder sowas irgendwie gemacht hat. Ne?
Ja.
Frankfurt ist jetzt dann natürlich, ich mach mal ein 4-3. Ja, wird
auch
eng,
schön,
eng
auch
und
schön.
Viel. Gut, Max, wir beide, wir unterbrechen das ganze Ding hier jetzt noch ein einziges Mal und dann schauen wir auf das für mich spannendste Duell an diesem Wochenende, denn es hat irgendwie noch mehr als nur Bundesliga-Aufsteiger gegen etablierten Verein oder wie auch immer, Arbeiterclub gegen Nicht-Arbeiterclub. Da ist ganz viel drin. Sprechen wir gleich drüber. Die letzte Partie hier im Bulli-Special heute zum ersten Spieltag der neuen Fußball-Bundesliga-Saison. 1. FC Union Berlin gegen RB Leipzig.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de. Meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.